ist unser Thema immer noch. Wir kommen jetzt auf Kapitel 4 und es wird immer spannender, weil Jakobus, er geht auf Themen ein, die uns sehr nahe kommen. Jakobus Kapitel 4, Vers 1 bis 12. Woher kommen die Kämpfe unter euch und woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht aus euren Leidenschaften, die in eurem Innern miteinander streiten? Ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr nichts, denn ihr bittet in böser Absicht, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Meint ihr etwa, die Schrift sagt ohne Grund, der Geist, der in euch wohnen lässt, verlangt nach Neid? Doch Gott schenkt größere Gnade. Darum heißt es, Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen, aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Ordnet euch also Gott unter. Dem Teufel aber leistet Widerstand, dann wird er von euch fliehen. Sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Beklagt eure Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Erniedrigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, spricht schlecht über das Gesetz und verurteilt so das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz verurteilst, handelst du nicht nach dem Gesetz. Vielmehr erhebst du dich zum Richter. Doch es gibt nur einen Gesetzgeber und Richter, Gott. Er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Wer aber bist du, dass du deinen Mitmenschen verurteilst? In unserer Gemeinde in Brasilien, es gab die Tradition, so eine Art Bauercafé zu gestalten. Das war so eine riesige Veranstaltung. Die ganze Stadt wurde eingeladen, um dort gemeinsam zu essen. Und das war wirklich riesig. Das waren so tagelang Vorbereitungen und die Mitarbeiter aus der Gemeinde wurden in unterschiedlichen Gruppen verteilt. Die einigen haben gekocht, die anderen haben was anderes zu Hause vorbereitet, die anderen haben Tische gedeckt und die anderen haben, also das, was wir immer hier haben, ab und zu so im Kleinen 10-mal größer. Und es war ein riesiger Aufwand. Aber dann, immer bei der Arbeit, gab es ein paar Probleme. Also wenn Menschen zusammenkommen, es ist schön, aber manchmal kracht. Die einen meinen, das muss so gemacht werden, die anderen, nee, das muss so gemacht werden. Und da ist manchmal Streit entstanden. Nicht manchmal, jedes Mal. Und das war immer so ein bisschen schwierig. Im Nachhinein musste man ganz viele Gespräche haben. Oh ja. Ja, er hat dir dazu, dass du dir gesagt, komm, lass uns das regeln und sowas. Und das war immer so ein Kampf. Die Zeit nach dieser Veranstaltung war sehr mühsam. Bis eines Tages dann wegen Gesetzesauflagen und sowas, Essen und sowas, war es nicht mehr möglich, dass wir das in der Gemeinde machen. Und für einige Jahre wurde das nicht mehr gemacht. Und ein Kollege hat gesagt, ich vermisse das nicht. Ich vermisse nicht die Zeit nach dem Kaffee, wo man ganz viele Streitigkeiten wieder gut machen soll, muss. Menschen. Es gab eine Gruppe von Pastoren, sie fuhren zusammen zu einer Konferenz und dann, als sie zurückkamen, haben sie über Gemeindearbeit gesprochen und sowas und einer der Kollegen saß vorne und war nur still. Und die haben gesprochen und das und jenes und über die Probleme, die sie durchmachen in ihrem Dienst und sowas. Und dieser Kollege die ganze Zeit still. Und dann bis einer sich zugetraut hat und du, Markus, was sagst du? Und er meinte, ich hasse Menschen. Menschen, wenn sie zusammenkommen, es ist schön, aber manchmal ist es schwierig. Wir haben eben gesungen, danke für all die Schöpfung. Und dieser Satz war so ein bisschen, danke für die Menschen. Wenn wir zueinander schauen, können wir das vor ganzem Herzen sagen, danke für die Menschen. Danke für die Menschen, die du, Gott, mir gegeben hast in meiner Nähe. Danke für die Menschen, die mein Leben leichter machen. Danke für die Menschen, die mein Leben schwieriger machen. Da kommt einer und er hat eine andere Meinung als ich. Da kommt einer und hat andere Vorstellungen, andere Wünsche und Bedürfnisse. Und er äußert das und ganz schnell kommen wir in einen Konflikt, je nachdem. Diskussionen, Worte werden gesagt, die nicht gesagt werden sollten. Und dann haben wir so einen großen Konflikt. Wer die Corona-Zeit überlebt hat, weiß das. Freundschaften, jahrelang gute Freundschaften, plötzlich gebrochen. Gemeinden gespaltet. Beziehungen, Menschen sind wichtig. Wir sind von Beziehung geschaffen. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Das ist das A und O im Leben. Ohne Beziehung können wir nicht überleben. Und immer wenn es uns nicht gelingt, Beziehung auf eine gesunde Art und Weise zu gestalten, da versagen wir als Menschen. Weil genau dafür sind wir geschaffen. Und darum geht es hier in diesem Kapitel in Jakobus. Und wenn wir das alles ein bisschen systematisieren, was Jakobus sagt hier, können wir einige Ursachen und Lösungen für Konflikte finden. Und Jakobus, der spricht das schon gleich an, Jakobus in Kapitel Vers 1, woher kommen die Kämpfe unter euch und woher die Streitigkeiten? Und hier merken wir eine erste Ebene von Konflikten. Das sind unsere zwischenmenschlichen Konflikte. Das, was wir kennen. Die Wünsche, die Bedürfnisse von jedem sind da, werden ausgesprochen, werden geäußert. Und das ist erstmal ein Reichtum. Das ist was Schönes. Es ist gut, dass nicht alle so denken wie ich. Dass nicht alle die gleichen Bedürfnisse und Wünsche und Ideen haben, so wie ich. Die Welt wäre vielleicht einfacher für mich, wenn ihr alle so denken würden wie ich. Es wäre sehr langweilig. Diese Unterschiedlichkeit, die wir haben, das ist irgendwie ein Geschenk Gottes. Diese ganze Vielfalt an Arten zu denken, an Bedürfnisse. Ohne diese Unterschiede alle würde sich nichts im Leben verändern. Alles monoton. Wir würden nie Neues ausprobieren. Wir würden nie Dinge anders oder besser machen. Wir würden nie bessere Argumente finden. Zum Beispiel für unseren Glauben. Gott sei Dank gibt es Menschen, die nicht mit uns überein sind. Gott sei Dank gibt es Menschen, die gar nicht so glauben können wie wir. Weil sie kommen mit ihren Argumenten und die sind berechtigte Argumente manchmal. Und da müssen wir unser Kopf arbeiten lassen, um gute Argumente zu finden. Und so wachsen wir auch im Glauben, wachsen wir in Beziehungen. Das Problem ist, wenn es wirklich dann kracht, wenn der andere von mir herabgeschaut wird, wenn das Gefühl von Feindschaft entsteht. Und das kann ganz schnell passieren, sogar in der engsten Beziehung, in der Ehe oder gegen den Kindern. Wenn Rache in meinem Herzen wächst, wenn dieses Gefühl der Ablehnung und nur Misstrauen gegenüber allen Menschen, das führt manchmal zu unschönen Worten, zu Gewalt, zu bösen Taten. Und die Bibel berichtet von Anfang bis zum Ende über Menschen, die in Konflikte waren, immer wieder. Es beginnt mit Adam und Eva, Kain und Abel und wie sich das alles eskaliert. Noah und seine Kinder, der Turm zum Babel, Abraham und Lot, Sarah und Hagar, Esau und Jakob und wir könnten die Liste einfach weitermachen. Es gab sogar Menschen, die es geschafft haben, in Konflikt mit Jesus zu sein. Mit Jesus. Und wir schaffen das auch manchmal. Und ein großes Problem ist, wir fallen sehr schnell in diese Richterrolle. Ich habe das Recht, ich weiß Bescheid, wie es geht und ich habe mir schon alles Wissen, ich bin weise und du musst dich mir anpassen. Du musst so denken wie ich und wenn du das nicht machst, dann verurteile ich dich. Ich lasse nicht zu, dass du bist, dass du bleibst, dass du so bist, wie du bist erstmal. Das solltest du wissen. Ich bin besser dran, ich glaube richtiger, ich denke richtiger als du und du musst so tanzen, wie ich tanze. Sehr schnell kommen wir in diesen Muster. Wer hat das noch nie so erlebt? Wer die Hand hochhält, ist ein Lügner hier schon. Das ist diese zwischenmenschliche Beziehung, diese zwischenmenschlichen Konflikte, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, und es scheint so zu sein, dass Jakobus auf diese zweite und dann die dritte Ebene, die ich schon gleich ansprechen werde, darauf eingehen möchte, als eigentliche Ursache auch von unseren zwischenmenschlichen Konflikten. Und diese zweite Ebene ist unsere innere Konflikte. Vers 2 geht so weiter. Woher kommen die Kämpfe unter euch und woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht aus euren Leidenschaften, die in eurem Innern miteinander streiten? Und wer sich selbst gut kennt und ehrlich zu sich selbst ist, kennt diese Kämpfe in sich selbst. Heute denke ich so, heute meine ich so und morgen wünsche ich mir schon was anderes, morgen denke ich was anderes oder manchmal denke ich mit meinem Kopf eine Sache und meine Gefühle sagen was anderes. Ich weiß ganz genau, Obst zu essen ist wichtig, aber ich habe keine Lust zu essen. Ich esse lieber Schokolade. Da ist so ein Kampf in uns. Da hat einer gezückt, wie kann man Schokolade nicht mögen? Aber merken wir haben in uns diesen inneren Kampf immer wieder. Manchmal sind gute, richtige Gedanken da, aber unser Verhalten führt uns, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Verlangen führt uns woanders hin. Und manchmal können wir unsere Gefühle, sogar unsere Gedanken nicht kontrollieren. Wir finden Frieden selten in uns selbst, allein. Wir schauen uns in den Spiegel und sind wir oft unzufrieden. Und wir wollen immer mehr. Und wir denken, ich muss mehr haben, ich muss mehr Anerkennung bekommen. Ich, armes Opfer, dieses System. Und ich. Und am nächsten Tag weiß ich schon nicht mehr, was mit mir los ist. Inneren Konflikten, die wir immer haben. Jakobus benennt einige Ursachen für dieses Verhalten, was wir auch Egoismus nennen können. Von Vers 2 bis 4. Es geht um unkontrollierte Leidenschaften und Gier, Neid, Untreue, Hochmut. Das sind Kriege, Kämpfe, böse Absichten, die wir haben. Und wir können noch weitere Dinge benennen, die Ängste, die Zukunftsängste, die wir haben, die Unfähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen. Wir haben Angst, weil wir natürlich schon oft misshandelt wurden, weil wir oft schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gehabt haben. Und das, wie das spiegelt sich alles in uns und das überträgt sich alles in unsere Beziehungen. Alle diese Sachen sind Kennzeichen von Beziehungen, von Konflikten, sind Ursachen von Konflikten. Aber eine dritte Ebene, und es scheint so zu sein, dass Jakobus genau auf diese Ebene erstmal kommen möchte, das ist die Ebene von unserem Geist, unserem geistlichen Konflikt. Der Konflikt, den wir mit Gott selbst haben. Vers 4, ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Meint ihr etwa, die Schrift sagt ohne Grund, der Geist, der in uns wohnen lässt, verlangt nach Neid? Das wird in der Bibel, diese Ebene des Konfliktes, den geistlichen Konflikt, als Ursprung aller Konflikten, die wir haben, der Konflikt, den wir mit Gott haben. Wir trauen Gott nicht mehr zu. Gott sagt, das ist gut, geht diesen Weg. Und wir sagen, ist das wirklich so? Gott sagt, iss nicht von diesem Baum. Und der Mensch sagt, ist das wirklich so? Wir trauen Gott nicht zu und wir trauen vielmehr unseren eigenen Instinkt. Wir trauen vielmehr unsere eigenen Gefühle, die Dinge, die unsere Augen sehen und die schlauen Argumente, die uns eingeredet werden. Wir können Gott nicht mehr als unser guter Vater im Himmel sehen. Und dann, für die meisten, sie merken, dass wenn sie in diesem Konflikt mit Gott sind, da wecken Schuldgefühle, da wird ihre Seele unruhig. Das Einfachste zu tun ist, Gott, ich glaube, den gibt es nicht. Nein. Gott zu verneinen, ist eine Art, diesen Konflikt abzuweichen. Die Konflikte, die wir miteinander haben, die Konflikte, die wir in uns, mit uns selbst haben, sind ein Spiegel eigentlich von dem Urkonflikt, den wir haben mit Gott selbst. Das alles macht uns zu diesem egoistischen, selbstzentrierten Menschen, die in Wahrheit nur sich selbst lieben wollen. Und dann, wir merken hier in den Zwischenzeilen von Jakobus, er benennt auch vier Feinde, die in alle diese drei Ebenen von Konflikten gegen uns kämpfen, gegen uns sich stellen. Das erste ist die Welt, Vers 4,4, wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Also die Welt hier meint nicht Jakobus das Gute, das was Gott geschaffen hat, sondern dieses System, in dem wir leben, die wir Menschen selbst aufgebaut haben mit Ideologien, Philosophien, dieses System von, ich muss reicher werden, ich muss bedeutungsvoller werden, ich muss mächtiger werden, das führt alles zu Misstrauen und Beziehungen. Jeder muss für sich selbst, für sein eigenes Glück kämpfen. Macht, Status, Geld, das ist das alles, das Wichtigste, was wir suchen, das ist die Welt. Und die Welt redet uns immer wieder ein, ihr braucht mehr Geld, mehr Reichtum und ihr müsst mehr Status, ihr müsst noch wichtiger werden und macht euch nicht klein. Und wir merken, das alles ist eine Nahrung für diese Gier, die wir in uns haben. So wächst Rassismus, Hochmut, Unbarmherzigkeit. Die Welt, da müssen wir aufpassen, das ist ein Feind, kämpft gegen uns. Aber das ist in dieser ersten Ebene, aber in dieser zweiten Ebene, dann haben wir auch unser schwachen Fleisch, unsere Vergänglichkeit. Wir kämpfen ständig dagegen. Da kommen unsere Leidenschaften, Vers 1. Diese Leidenschaften, die wir in uns haben. Vers 3 spricht auch darüber. Diese böse Absichten, die wir haben. Wir wollen in unsere Leidenschaften Dinge verschwenden. Und das zeichnet unseren Zustand der Sünde, von der Trennung von Gott. Und das macht uns zu schaffen. Wir wollen dagegen kämpfen. Und deshalb suchen wir oder glauben wir, dass Reichtum, Macht und Geld und das alles irgendwie eine Lösung bringen wird für uns. Und dann ist es egal, wenn ich mich mit den anderen streite oder ob ich in einen Konflikt komme. Ich muss mich behaupten. Ich muss meine Vergänglichkeit irgendwie ausblenden und denken, dass ich die Macht in mir habe. Aber die Zeit vergeht, die Tage werden länger und ich merke, mein Fleisch ist schwach. Mein Körper ist schwach, meine Art zu denken ist schwach und ich habe keine Macht in mir. Und natürlich der Teufel selbst, der Widersacher Gottes. Vers 7, dem Teufel aber leistet Widerstand. Derjenige, der uns dann besonders in diesem geistlichen Bereich uns wieder neu einredet, Gott, der ist nicht da für dich. Und was machst du jetzt aus deiner Zukunft? Und da und jenes, was machst du? Oder trau diesen Weg hier. Der kommt und will uns hindern, dass wir Gott als der guten Vater erkennen. So, wir haben unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und das wird alles verstärkt durch die Welt, die wir selbst aufgebaut haben und indem wir kämpfen, um in dieser Welt zu überleben, verletzen wir einander und haben Konflikte. Wir haben uns selbst, wir werden schwach und wir kämpfen mit uns selbst, in uns selbst und wir kommen aus diesem Teufelskreis allein nicht heraus. Und wir haben natürlich diesen großen Feind, der gegen Gott kämpft und indem er gegen Gott kämpft, kämpft er gegen uns und stellt uns gegen Gott. Gibt es eine Lösung, Jakobus? Das ist so eine, wie sagt man, eine Straße ohne Durchfahrt, eine Sackgasse. Danke. Und Jakobus, ja, gibt es. Vers 7 und 8. Ordnet euch also Gott unter. Dem Teufel aber leistet Widerstand. Dann wird er euch vor euch fliehen. Sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nah sein. Die erste Lösung ist, glaubt nicht, was der Teufel sagt. Leistet Widerstand. Und sucht Gottes Nähe. Und ordnet euch Gott unter. Wenn Gott sagt, das ist gut für dich, mein Kind, dann glaube daran. Sucht Gottes Nähe und dann wird er euch nah sein. Aber diese Nähe Gottes suchen, es ist nicht so eine Leistung, die wir bringen sollen vor Gott, damit er dann endlich uns auch Aufmerksamkeit schenkt, weil er ist schon derjenige, der den ersten Schritt gegeben hat. Er ist derjenige, der uns schon näher gekommen ist. In dem Konflikt mit Gott hat er, obwohl er das gar nicht musste, den ersten Schritt gegeben. In Jesus Christus kommt er zu uns und sagt, ich bin da für dich. Vertrau meine Liebe. Ich schenke dir Gnade. Ich möchte in deiner Nähe sein. Und glaub mir, ich meine es nur gut mit dir. Wenn ich Gottes Nähe suche und in Demut mich unterordne, das scheint im ersten Augenblick so eine Art Versagen, aber ich, Gott gegenüber. Aber wenn ich erkenne, dass ich schwach bin, dass ich nicht allein mich retten kann, dann ist das letzte und der einzige Weg, den ich habe, Gott nah zu sein. Und indem ich Gott nah bin, dann ist der Teufel weg. Es ist nicht so, dass ich mit meinen Kräften gegen den Teufel kämpfen muss. Ich näher mit Gott und er, das ist schon der Widerstand. Ich suche Gott im Gebet. Ich schaue, was er mir in seinem Wort sagt. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft seiner Kinder, obwohl wir kommen noch darauf. Das ist manchmal auch ein großes Problem. Aber ich suche Gottes Nähe. Und das ist schon die Hälfte der Strecke, um aus diesem Teufelskreis, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Wenn ich nur im Konflikte lebe. Der zweite Schritt von Jakobus, Vers 8 noch bis 10, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Beklagt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Erniedrigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Und das klingt so erstmal so wie ein Paradox. Hä? Sollen wir nicht zu Gott, uns Gott und näher und Freude zu erfahren? Soll diese Freude erstmal in Traurigkeit? Soll mein Lachen erstmal in Trauer verwandelt werden? Ja. Weil genau das passiert, wenn ich zugebe, dass ich schwach bin, dass mein Fleisch nicht, dass ich vergänglich bin. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, mein Fake-Lachen, ich bin stark, wird erstmal in eine Traurigkeit verwandelt werden. Es wird erstmal meine scheinbare Freude werden sich in Tränen verwandeln. Muss nicht in tatsächliche Tränen, aber ich werde merken, ich bin allein ein Nichts. Und das, erstmal das zu erkennen, das bringt mir zu Boden. Das macht mich kaputt. Und das Einzige, was ich kann, ist, ich bin nichts. Aber dann erleben wir einen Gott, der uns seine Hand gibt und sagt, komm hoch, mein Kind. Allein bist du nichts, aber in meiner Nähe bist du alles. Du bist ein Teil von mir, du gehörst zu meiner Natur. Und wenn wir das erkennen, das macht einen großen Unterschied. Wir lassen uns von Gott reinigen. Wir lassen zu, dass er uns Vergebung zuspricht und uns befreit von unserer Schuld. Wir erfahren Frieden in uns selbst. Der Kampf, den wir gegen uns selbst immer haben, wird genau dadurch gelöst. Frieden in uns selbst finden. Und das alles ist die Basis, ist ein guter Boden für eine neue Haltung in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben. Und dann schreibt Jakobus Vers 11 und 12, jetzt redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, spricht schlecht über das Gesetz und verurteilt so das Gesetz. Denn das Gesetz sagt, du sollst lieben. Deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus kommt und setzt noch eins oben drauf. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jedes Mal, wenn ich mich gegen meinen Geschwistern, gegen anderen Menschen wende, verurteilend, richtend, handle ich gegen das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz verurteilst, handelst du nicht nach dem Gesetz, vielmehr erhebst du dich zum Richter. Doch es gibt nur einen Gesetzgeber und Richter, Gott. Er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Wer aber bist du, dass du deinen Mitmenschen verurteilst? Und dann bringt Jakobus wieder die zwei Gedanken von davor. Ich komme näher zu Gott und sage, du allein kennst das Herz von den anderen. Du allein kannst die anderen richten. Ich kann das nicht. Und gleichzeitig sage ich, Gott, ich stelle mir deine Macht unter. Und ich weiß, mein Bruder und meine Schwester, die anderen Menschen, Die werden sich auch gegen dir über, dir gegenüber verantworten müssen. Und du hast ein rechtes Urteil. Weil ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Aber weil ich ja auch weiß, dass der andere von Gott auch geliebt ist. Das kann mir schon helfen in den Konflikten, die ich mit den anderen habe. Nicht in eine Richterrolle zu fallen, das kann Beziehungen heilen. Das heißt nicht, dass wir immer eine Meinung sein werden. Das heißt nicht, dass wir uns vielleicht für eine Weile uns trennen müssen, weil da Schwierigkeiten sind oder das Lebensstil nicht passt oder was auch immer. Aber wenn ich aufhöre, den anderen den Finger zu zeigen, zu sagen, du bist nichts oder du bist niedriger oder du hast keinen richtigen Glauben oder keine Ahnung, was wir alles zueinander sagen. Und wir sagen, Gott, dein Kind ist mit dir. Machen wir das nicht so, wenn wir auch auf Kinder von anderen aufpassen müssen manchmal? Es ist dein Kind, du musst das regeln. Gott, das ist dein Kind. Und Gott schaut und sagt, ja, ja. Mein Wunsch ist, dass ihr zusammenkommt, wenn das nicht geht. Aber mindestens richtet einander nicht. Und vielleicht mit der Zeit löst sich das Konflikt. Wir können jetzt ganz viel darüber reden, aber ihr kennt das alles. Was ist dein größtes Konflikt? Dieser Konflikt mit Gott selbst, da ist die Einladung Gottes. Ich bin dir nah, komm zu mir. Ist dein Konflikt mit dir selbst, du bist so unruhig in dir, komm Gott näher. Und er wird helfen, dass du Frieden spürst. Oder ist das irgendein Konflikt, ein ernsthaften Konflikt mit irgendjemand anderem? Einen echten Streit. Wir sprechen schon miteinander seit einer Weile. Wir haben unschöne Dinge zueinander gesprochen. Heute kann eine Zeit der Vergebung, der Versöhnung sein. Wenn das nicht möglich ist, es kann eine Zeit, sich auch Gott zu nähern und zu bitten, Gott, gib mir Weisheit, in dieser Situation umzugehen. Und eins müssen wir uns bewusst sein. Diese Schritte, die wir geben, um Konflikte zu lösen, werden immer sehr viel Kraft kosten. Es wird uns vielleicht Opfer kosten. Und es kann sehr schmerzhaft sein. Und wenn du in einem Streit, in einem Konflikt mit jemand anderem kurz davor bist, das aufzugeben und zu sagen, denk daran, dein Gott und dein Erlöser hat das nicht so gemacht. Er hat Opfer auf sich genommen, er hat Schmerz erfahren, er hat sich erniedrigt, er hat erstmal nichts gesagt, um erstmal in deiner Nähe zu sein. Und vielleicht können wir denken, aber ich kann das nicht. Das war Jesus. Ja, aber er hat dir und mir seinen Geist gegeben. Und dieselbe Kraft ist in uns. Er hat uns das schon gegeben. Wir wollen das nicht haben. Wir wollen nicht dadurch, weil wir denken, wenn wir Gottes Kraft haben, dann wird es nicht wehtun. Doch, es wird wehtun. Aber es wird sich lohnen. Gott wird bei uns sein, uns Kraft schenken. Und da, wo wir nichts mehr tun können, können wir erstmal so lassen und warten, dass Gott sein Werk tut. Lass uns noch beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen dir nah, in der Gewissheit, dass du schon zu uns gekommen bist und dass du uns nah bist. Du zeigst dich gegenwärtig, haben wir schon heute gesungen. Du kommst zu uns und du machst deinen Armen auf und vergibst uns. Diesen Konflikt, den wir mit dir haben, müssen wir das nicht haben. Und wir nehmen dankbar deine Gnade an, jeden Tag neu. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, in den Konflikten, die wir in uns selbst haben, in den Konflikten, die wir mit anderen Menschen haben. Wir kommen dir näher und wir bitten dich um deine Kraft, um deine Weisheit, um gut, besser damit umzugehen. Wir bitten dich, dass du jede Wurzel von Rache, von dieser Haltung als Richter, von irgendwas, was böse ist, diese böse Absichten, dass du uns reinigst davon und uns hilfst, einander zu begegnen. Denn ohne dich können wir nichts tun und ohne dich können wir nicht leben. Schenk du uns Kraft, schenke du uns Weisheit. Amen. Amen.